Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir in einem Land leben, wo wir es in Freiheit und in ja, wirklichem Überfluss haben können. Und danke, dass dein Wort Kraft hat, dass es Menschenherzen erreicht, Menschenherzen verändert. Danke, dass wir auch heute Abend auf dein Wort hören können und dass du auch heute Abend zu uns reden willst. Und da bitten wir dich um deinen Segen für den Rainer. Wir bitten dich um hörende Herzen und dein und hörende Ohren. Danke, dass du zugesagt hast, in unserer Mitte zu sein. Amen.
Ja, wir haben in Abweichung zu unserem ursprünglichen Bibelstundenplan ein anderes Thema. Das Thema, was macht eine gute Predigt auf, das kommt noch im September. Aber wegen dieses Berichtes habe ich dann ein anderes Thema gewählt, damit es zeitlich auch hinkommt. Und zwar habe ich es überschrieben, Philadelphia oder Laodicea. Und Bibelkenner wissen natürlich sofort, auf was hier angespielt wird. Es geht um die Sendschreiben an Philadelphia und Laodicea. Das ist das Sendschreiben oder die Sendschreiben Nummer 6 und 7. Diese 7 Sendschreiben, zur Zeit Domitians abgefasst, sind ja eine spezielle Art, sui generis, eine besondere Art. Denn normalerweise wird ja das Gotteswort nicht diktiert. Es gibt zwar einzelne Passagen, wo der Herr das gemacht hat, aber hier in dem Fall die 7 Sendschreiben, da haben wir so einen Fall, Schreibe. Also Gott will, dass das, der erhöhte Herr will, dass das den einzelnen Gemeinden geschrieben wird. Es sind 7 real existierende Gemeinden, die es wirklich gegeben hat, also nicht fiktiv. Und natürlich auch die Leiter der Gemeinden, die immer pars pro toto, also als Teil, als Führung, als Haupt für das Ganze angeschrieben werden. Und da haben wir ja immer den gleichen Aufbau, das will ich jetzt nicht alles sagen, aber wir haben immer als zentrale Teile die Diagnose. Die Diagnose, also die TÜV-Situation, dass der Herr sozusagen, um beim TÜV-Bild zu bleiben, dass der Wagen aufgebockt wird und das geprüft wird. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Und da gibt es Lob und Tadel. Es gibt Gemeinden, da kann der Herr nicht loben. Es gibt aber auch 2 Gemeinden, da kann er fast nur loben. Und eine wollen wir auch betrachten. Aber natürlich, diese 7 Sendschreiben sind wie die andere neutestamentliche Literatur vom Herrn so inspiriert und so gewählt worden im Kanon des Neuen Testaments, dass sie auch exemplarisch die gesamte Zeit hindurch allen Gemeinden etwas zu sagen haben. Natürlich gibt es auch heute noch Laodicea-Gemeinden, mehr denn je, Philadelphia, Ephesus, Smyrna und alle möglichen Mischformen. Aber es gibt eben nicht die Notwendigkeit und es gab nicht die Notwendigkeit, dass der Herr weitere Sendschreiben diktiert hat beziehungsweise aufschreiben lassen hat. Wir haben ja schon vor vielen Jahren, und Sie haben wahrscheinlich auch schon etliche Predigten über die Sendschreiben gehört, festgestellt, dass die Sendschreiben innerhalb der Systematik der Offenbarung, so wie ich sie verstehe, noch die Gemeindezeit betrifft. Die Sendschreiben stehen in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 und dann geht es weiter mit dem Throngesicht, Kapitel 4, steig du hier herauf. Viele verstehen darunter einen versteckten Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde, die dargestellt wird in diesem geistigen Aufstieg in eine andere Sphäre, die Johannes hier erleben darf. Also mit Kapitel 2 und 3 haben wir die Gemeindezeit und ab Kapitel 4 bis Kapitel 19, Kapitel 19 kommt der Herr, wird die letzte, die Endzeit, vor allem die 70. Jahrwoche, und da kann ich auf letzten Sonntag verweisen, da haben wir über die 70 Jahrwochen gesprochen und dass die 70. noch aussteht, wird über die 70. Jahrwoche prophetisch geredet und dann kommen ja die Zeitalter der Vollendung, das Millennium, neue Himmel, neue Erde und all diese Dinge, die dort geschildert sind. Nun also real, historisch, erbaulich, praktisch für alle Zeiten in der Gemeinde. Aber wir haben auch schon sie ausgelegt und sind natürlich nicht die ersten, kirchengeschichtlich. Also dass man in diesen jetzt fast 2000 Jahren Phasen der Kirchengeschichte mit Schwerpunkt den Sendschreiben zuordnen kann. Nicht reinrassig, also dass man sagt, ja gut, in der Smyrna-Zeit, da darf es ja gar keine Philadelphia-Gemeinde oder Philadelphia geben. Das ist, so kann man das nicht machen. Aber schwerpunktmäßig, und da haben wir gesagt, Ephesus ist die Zeit der nachapostolischen Gemeinde, also Ende 1. Jahrhundert. Es verflacht etwas, das Herz erkaltet. Es ist die nachapostolische Zeit des Glaubensabfalls, aber auch der Orthodoxie, also des starren Festhaltens ohne brennendes Herz. Ephesinische Zeit. Und dann haben wir 2., 3. Jahrhundert bis zur konstantinischen Wende, das Smyrna-Zeitalter der Gemeinde sozusagen, das Zeitalter der verfolgten Gemeinden. In dieser Zeit fanden 10 Verfolgungswellen statt. Die letzte unter Diokletian, und 311 haben wir dann das Toleranzedikt und 313 ja dann Konstantin der Große. Und dann kommt Pergamus, Ephesus, Smyrna, die ersten beiden, und Pergamus ist die Kirche ab der konstantinischen Wende, und das kann nicht hoch genug aufgehängt werden als unguter Einfluss. Also ich meine, das ist natürlich so eine Sache, 313, zunächst hat Konstantin der Große das Christentum als Religio licita erklärt, also als erlaubte Religion. Die Verbannten durften aus der Verbannung zurückkehren. Konfiszierte Güter wurden wiedererstattet, Kirchen wurden erlaubt. Das war natürlich ein riesiges Aufatmen. Aber es wurde eben dann eine Entwicklung eingeleitet, die in Pergamon auch wiedergespiegelt wird, dass es immer mehr eine Vermischung von Staat und Kirche gab, Christentum und Heidentum. Man könnte das auch eine zunehmende geistliche Hurerei, ein babylonisches Kirchentum nennen. Die Kirche verweltlicht. Es war immer mehr ein Vorteil, Christ zu sein, nachdem es Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ein Nachteil war. Das heißt, die Massen strömten in die Kirche, aber vielfach eben die unbekehrten Massen, so dass es zu Namenschristentum kam, aus ganz anderen Gründen. Andererseits haben wir in der Zeit der ersten Konzile, also Nicäa und Ephesus und Konstantinopel, haben wir, was Christologie und Trinität und andere Dinge betrifft, noch glasklare schriftorientierte Festlegung. Also das war auch in der Zeit und das war sehr gut. Dann haben wir ab 440 die Papstkirche, also ich meine, man kann da nicht immer ganz genau so sagen, aber so circa ab 440 Thyatira, die Kirche, die bis ins Mittelalter, bis in die Reformationszeit gegangen ist, die Papstkirche, die natürlich immer mehr, abgewichen ist. Aber eins muss ich uns auch sagen, ich habe dieser Tage wieder Vorträge gehört von einer Schwester, einer Nonne, also 100%ig, also soweit ein Mensch es überhaupt beurteilen kann, das weiß ja nur, gläubig. Aber da sind halt auch ein paar schräge Dinge dabei, ja. Aber ich habe gedacht, naja, bei mir doch auch, oder? Ja? Sind bei uns nicht auch schräge Dinge dabei, Dinge, die wir vielleicht nicht erkennen? Also man kann nicht einfach sagen, aber insgesamt die Kirche als Macht, als Apparat, das ist natürlich kein guter Weg gewesen, die Papstkirche bis ins Mittelalter. Und dann haben wir Sardes, die 5. Gemeinde, die Kirche der Reformation, die Zeit der Reformation. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Es wurde ja nicht wirklich durchgezogen. Allein der Sakramentenlehre hat Luther von 7 katholischen Sakramenten 2 stehen lassen. Er war in manchen Dingen, Kindertaufe und so weiter, nicht sehr so konsequent. Aber insgesamt gab es einen Aufbruch. Es war Reformation. Das Evangelium hat sich neu Bahn gebrochen. Aber es ist vieles auch stecken geblieben. Das ist die Zeit, die Sardes kennzeichnet und beschreibt. Philadelphia, damit kommen wir jetzt in unsere Region, das ist die Zeit der Erweckungsbewegung, 17. bis 18. Jahrhundert. Große Erweckungswellen, Great Awakening in USA, in England, in Irland, auch in Deutschland. Die Mission entsteht, und dann, also 18. bis 19. Jahrhundert. Naja, und jetzt 20., 21. Jahrhundert, das ist Laodicea schwerpunktmäßig, die selbstgefällige, arrogante, stolze, scheinbar erkenntnisreiche Kirche, die aber in Wirklichkeit arm, blind, bloß und nackt ist. Also wir schauen uns einmal, um die Philadelphia noch ein bisschen genauer zu kennzeichnen, Philadelphia an. Und wir hören jetzt zunächst einmal auf das erste Sendschreiben. Also nicht das erste, sondern Philadelphia.
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dass...
Sagst du noch die Stelle, bitte?
Offenbarung 3, Abvers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe für dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen Namen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, Singular einfach im griechischen Text, wer ein Ohr hat, wer ein inneres Verständnis durch die Gnade Gottes, durch den Geist Gottes bekommt, der kann hören und auch wirklich sich unter das Gehörte stellen. Das ist das Wort für Gehorsam. Hier die Sendschreiben haben alle mit göttlichen Prädikaten, die dem Sohn Gottes zugeschrieben werden, ihre Eröffnung. Hier ist es der Heilige, der Wahrhaftige, alles Gottesprädikate aus dem alten Bund. Er hat das Recht zu entscheiden, wer ins Vaterhaus, ins Königshaus darf. Er hat Schlüsselgewalt, er schließt auf, er schließt zu, niemand kann das ändern. Und jetzt gibt es eine Diagnose, von der Altbischof Gerhard Meyer sagt, eine Anerkennung der Gemeinde in vollstem Umfang, eine Mustergemeinde, kein Mangel. Also wirklich ein ganz außergewöhnliches Sein. Die Gemeinde stand ziemlich unter Druck. Sie lag an einer wichtigen Handelsstraße und sie hat viele Parallelen zur heutigen westlichen Welt. Es war eine prosperierende römische Region, überhaupt das Römische Reich zu der Zeit. Alle möglichen Kulturen und Religionen trafen sich multikulturell, kosmopolitisch, viele Tempel, viele Kultstätten, sehr tolerant, aber ganz intolerant gegen die, die sagen, es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit und einen, der Weg ins Vaterhaus ist. Und die Gemeinde hat dort einen schweren Stand. Aber sie bekommt in der Diagnose ein ausgezeichnetes Zeugnis. Ach, man wäre schön, wenn ich beim Herrn wäre und er würde das sagen können. Würde das sagen können. Es geht ja nicht um Leistung, aber es geht auch darum, dass wir unser Leben nicht verdrödeln. Mein Sohn hat sich jetzt einen Boxsandsack aufgehängt. Das heißt, er ist noch dabei, da brauchen wir dich noch, Michael. Du weißt noch nichts von deinem Glück, auf diese Weise erfährst du es jetzt auch. Aber man haut ja nicht in die Luft. Es bringt ja auch nichts für die Muskeln und die Schnellkraft. Bringt höchstens eine Muskelzerrung. Paulus sagt, wenn du am Eigentlichen im Leben vorbeigehst, bist du wie einer, der in die Luft schlägt. Gibt einen Hauch, einer sagt, was ist denn da los? Und das war's. Es bleibt nichts. So ist jeder Mensch, der sich nicht vom Geist Gottes bewegen lässt. Es ist ein Hauch, ein Dampf, heißt es in den Psalmen. Er verschwindet. Es ist nichts Bleibendes. Das, was in dieser Welt so wichtig und so groß ist, ist vielfach in den Augen Gottes ein Nichts. Aber so eine unscheinbare Bibelstunde, nicht weil ich sie jetzt halte, oder so eine Arbeit der Gideons, wo irgendjemand das Wort Gottes aufschlägt und auf die ewigen Worte Gottes hört, Da ist etwas in der Himmelswelt. Also da gelten ganz andere Maßstäbe. Ich will damit das andere nicht gering oder so achten, sondern ich will nur sagen, wir müssen die Maßstäbe Gottes für unser Leben übernehmen und uns da engagieren und da die Schwerpunkte setzen, wo wirklich Substanz ist, wo wirklich Bleibendes ist. Also was kriegen die für eine Diagnose, eine Anerkennung der Gemeinde in Volksmund? Sie hat Glaubenswerke. Sie sind nicht auf der Werkslinie, die haben Glaubenswerke. Ein Elefant, der sich nicht wie ein Elefant benimmt, lebt nicht, stimmt's? Der elefantet. Ein Christ, der keine Werke durch und aus der Gnade im Glauben, im Vertrauen, in der Lebensbeziehung zu Christus hat, der ist kein Christ. Das ist nicht hier Werksgerechtigkeit, sondern das ist die Lebensäußerung. Der christet, wenn Sie so wollen. Geht gar nicht anders. Gott ist die Liebe. Die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Und wenn man von diesem Christus in uns, Daniel Gesk wird ja kommenden Dienstag darüber sprechen, wenn man von diesem Christus in uns und von unserem in Christus sein nichts merkt, dann ist nicht echt. Und so sagt Jakobus, erzähl mir keine Märchen, du würdest glauben, denn in diesem falschen Sinn Glauben halten für wahr auch die Dämonen, dass Gott ist. Aber wenn es echt ist, dann gibt es auch die entsprechenden Lebensäußerungen, nicht als Leistung, nicht als Werk, nicht um der Gerechtigkeit willen, sondern als normal geistlich natürliche Lebensäußerung. Also sie hat Glaubenswerke, da tut sich was. Denkt nach, wie kann ich helfen? Die Liebe ist kreativ. Zweitens, sie bekennt den Namen Jesus, sie hat ihn nicht verleugnet. Und sie hält am drittens Wort fest und sie hat ein geduldiges Warten auf ihn, eigentlich genau genommen über das Wort vom geduldigen Warten auf ihn. Also Philadelphia verkörpert die Treue zu Jesus und seinem Wort. Insbesondere sind sie geduldig. Und hier steht ein Wort, das vom griechischen Text her eigentlich bedeutet, sie bleiben unter der von Gott auferlegten Last, bis der Herr sie wecken. Es gibt Lasten, die darf man abschütteln. Manchmal legen sich Menschen sehr dumme Lasten auf. Man muss nicht jede Last tragen, die einem andere auflegen und die man sich vielleicht selber aufgelegt hat. Aber es gibt Lasten, die legt der Herr auf. Dieser Tage Gespräche gehabt auch. Ja, es gibt schon wirklich schwierige Fälle. Und ich musste denken, Mensch Herr, das ist wirklich ein schwerer Weg, den du dem Bruder oder der Schwester oder dem Menschen zumutest. Es gibt Lasten, die legt der Herr auf und die sollen wir nicht abschütteln. Zum Beispiel ist Gemeinschaft eine Last. Familie ist eine Last. Ist auch eine Freude, gell? Also nicht, dass Sie jetzt sagen, also ist irgendwie alles nur noch negativ. Aber wer liebt, der hat Last. Wer liebt, der hat auch Beschwernis. Wer liebt, der hat auch Schmerzen. Das gehört einfach dazu. Es gibt Menschen, die wollen sich nicht wehtun, also gehen sie keine engeren Beziehungen ein. Das ist das Verweigern des Lebens. Wer lebt, wird Leid und Schmerz erleben. So ist es. Es gibt Lasten, die der Herr auferlegt. Zum Beispiel auch die Last in der Gemeinde, unverstanden zu sein, vielleicht nicht wahrgenommen zu werden und, und. Also gibt es jetzt tausend Dinge in Ehen, in Familien, im Berufsleben, Krankheitslasten, Sündenlasten, die einen belasten, um die man weiß, sie sind vergeben, aber ja, ich habe so viel getan. Lasten von Fehlern, die man überhaupt nicht mehr rückgängig machen kann. Gestorben. Unerreichbar. Vorbei. Aber der Herr. Und unter der Last reifen und wachsen wir. Und diese Last vom Herrn auferlegt, sollen wir gar nicht abwerfen. Die Last sollen wir tragen. Leider, der Weltmensch und überhaupt der Mensch wirft gern die Lasten ab, die er behalten soll und legt sich Lasten auf, die er eigentlich nicht tragen soll. Das ist ein Irrweg. Nun gibt es wunderbare Verheißungen für die Gemeinde. Sie bekommt einen dreifachen Namen. Sie soll eine Säule werden in der neuen Welt. Eine Säule trägt den Tempel, trägt das geistliche Haus. Dieser Tage ein Gespräch gehabt und wir müssen einfach feststellen, in unserer Gesellschaft gibt es immer weniger Menschen, die tragen und versorgen können und immer mehr, die getragen und versorgt werden müssen. Das sind jetzt nicht nur Alte, Kranke und Kinder, sondern es sind auch psychisch Erkrankte oder aus soziologischen Gründen Menschen, die einfach keinen Beitrag leisten können, manche auch nicht wollen. Und das wird irgendwann mal zur Katastrophe führen. Jeder, der beim, ich will mal ein ganz profanes Beispiel machen, der beim Renten, beim Rentenausblick ein bisschen rechnen kann, der weiß, es gibt ein, wir fahren gegen die Wand. Nicht umsonst hat die Rentenkommission vor ein paar Jahren gesagt, ja, wir betrachten die Situation bis 2025. Ja, bis dahin geht es noch einigermaßen, danach wird es ziemlich schräg. Ja, also, und so ist es überall. Es ist die Zahl derer, die tragen, mittragen, investieren, die anderen sozusagen noch mit Lasten tragen, helfen, nimmt ab, und die Zahl derer, die, denen geholfen werden muss oder die sich helfen lassen wollen, gibt es ja auch, die nimmt zu. Eine Säule trägt nicht nur selber, es ist ein stabiler, von Gott stehend gemachter, tragfähiger Mensch. Hier in der Herrlichkeit am Haus Gottes, den kann man belasten, der ist gefestigt, der ist vollendet, die Christusgleichheit gekommen, seine Säule im Haus. Das ist, und sie bekommen einen dreifachen Namen. Und das Geheimnis von Philadelphia, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ist, der Herr sagt nicht, also wenn ich lauter so Leute hätte, wie ihr Leute seid, solche Leute, klug, kraftvoll, schlau, dann wird's mit meiner Gemeinde was werden. Sondern das Geheimnis der Kraft und des Vorbildlichen der Gemeinde besteht darin, dass sie die Erkenntnis geschenkt bekommen haben, wir können aus uns überhaupt nicht so sein. Überhaupt nicht. Wir können in dieser Welt nicht bestehen, wir können keine Glaubenswerke haben, wir können nicht am Wort festhalten, wir können nicht wirklich den Namen Jesu dauerhaft bekennen, wir können nicht wirklich Christ sein, wir können nicht so leben, wie Christus will, dass wir leben, aber er kann's. Das Erkennen der eigenen Schwachheit, des eigenen menschlichen Unvermögens, des Sündenverhaftetseins, soweit man den alten Menschen betrachtet, ist der erste Schritt zur evangeliumsgemäßen Lösung. Ich hänge mich ganz an Jesus. Ich brauche Jesus nicht nur zur Sündenvergebung, nicht nur zur Erlösung, sondern für jeden Schritt, der etwas taugt, für jeden Hauch, den ich tätige. Wir sind so total abhängig, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Ohne ihn sind wir gar nichts. Das ist eine große Gnade. Eigentlich gilt das für alle. Aber Philadelphia, die Christen dort haben das Geschenk bekommen, diese Erkenntnis. Wir sind klein, wir sind schwach. Aber das macht nichts. Alle sind eigentlich klein und schwach. Aber wir hängen uns an den, der stark und mächtig ist. Und das gibt mir auch die Hoffnung für die Zukunft. Da kann einem das Herz ja schon mal in die Hose rutschen, wenn man so mit wachem Blick in diese Welt schaut und was noch so kommen mag. Aber der Herr, seid um nichts besorgt. Ich werde dann euer Mund sein. Ich werde dann euch Kraft geben. Das Gegenstück werden wir gleich sehen. Ich bin reich, ich brauche nichts. Ich habe noch nie Hilfe gebraucht. Ach was? Ach, wie kann man bloß? Stolz, überheblich von Oma. Das war Philadelphia nicht. Sie waren auch in der Welt nicht anerkannt. Sie waren nicht kompatibel. War keine gesellschaftliche Größe. Der OB hat nicht gesagt, bei euch muss ich unbedingt ein Grußwort sprechen. Der Kaiser hat nicht nach Philadelphia gesandt und sagt, nun grüßt mal auch die Gemeinde. Hat keinen Menschen interessiert. Im Gegenteil, Druck, ja, sogar Verfolgung. Aber sie hingen sich an Jesus. Wie eine E-Lok, die die Bügel nach oben an die Starkstromleitung ausfährt und von daher ihre Kraft bekommt. Und in dem Moment, wo der Bügel nicht an der Stromleitung ist, ist diese massive E-Lok kraftlos und steht eigentlich unnütz herum. Nun, in der Kirchengeschichte, ich habe schon gesagt, da war das ja die Erweckungsbewegung des 18., 19. Jahrhunderts. Da entstehen auch die Freikirchen. Ich habe jetzt für unsere Romreise Kontakt da mit so ein paar katholischen Stellen aufgenommen in Rom. Und da ist er bisher sofort im Sekteneck. Ja? Protestantisch, das geht noch, ist aber auch schon eigentlich für einen echten strammen Katholiken ist protestantisch auch schon der erste Schritt daneben, ne? Aber Freikirche oder Bibelkonferenzstätte, ja wie? Ja, das gehört aber mit dazu. Dazu darf man stehen, wir halten an der Bibel, am Wort, an dem Namen Jesu fest. Wir halten ganz bewusst auch fest, dass der Herr mit uns seinen Weg und sein Werk hat. Also die Erweckungsbewegung, sicherlich gab es auch manche staatliche Stelle, die dem wohlgesonnen war, auch im Wilhelminischen Reich des 19. Jahrhunderts gab es bis ins Kaiserhaus hinein Christen. Aber es war jetzt eben kein Machtfaktor mehr wie meinetwegen die katholische Kirche im Hochmittelalter oder die protestantische Kirche auch der Reformations- und der Nachreformationszeit, wo also Kaiser und Fürsten und Könige regelmäßig die Kirche mit einbezogen haben. Oder wenn man an das Hochmittelalter denkt, wo der Papst sogar eine Zeit lang über dem Kaiser rein machtmäßig, von der Lehre hat er sich sowieso über dem Kaiser gesehen, aber auch machtmäßig über dem Kaiser stand. Und ich will nochmal die kleine Kraft, die sie haben, diese Mikrodynamis. Sie verbandelt sich auch nicht, um ihre Schwäche, ihre kleine Kraft zu überspielen und zu ersetzen mit den Starken in der Welt, sondern mit dem Starken in der unsichtbaren Welt. Sie sucht nicht den Staat, sie sucht nicht die gesellschaftliche Unterstützung. Sie gehört zu den Verachteten, zu den Kleinen. Bitte, Achtung, aufgemerkt, nicht, dass man das sucht. Also man muss sich nicht auch selber ins Eck stellen, aber es wird immer wieder so sein, dass man ins Eck gestellt wird. Ganz anderen Weg gehen die Großkirchen. Die halten nicht am Wort fest. Stichwort liberale Theologie. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ja, die drei Viertel kannst du aus der Bibel sowieso als historisch nicht wahr rausstreichen und das restliche Viertel musst du nochmal 80% streichen oder anders verstehen. Und sie bandelt mit dem Stand an, sie will eine gesellschaftliche Kraft sein. Es geht um Politik, um Veränderung, um innerweltliche Werte. Ist nicht unser Spielfeld. Wir haben und wir sollten das Wort bewahren und diese Gnade erbitten, dass wir uns nicht auf falsche Bahnen des Kampfes ziehen lassen und den Namen Jesu nicht verleugnen. Jetzt kommen wir zu den Laodizeern und hören zunächst auf das Wort des Herrn zu Laodicea.
Sein Schreiben an Laodicea, also Kapitel 3, Abvers 14 bis 21. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Philadelphia hält nicht viel von sich, aber ganz viel vom Herrn. Laodicea hält viel von sich und braucht den Herrn wenig. Eine reiche Stadt, eine Handels-, eine Bankenstadt, ein medizinisches Zentrum, phrygische Augensalbe war weltberühmt, Textilindustrie, Mode, schwarze Tunika aus Laodicea. Stolz, auch die politische Gemeinde, reich, zweimal gab es ein Erdbeben, zweimal haben sie staatliche Hilfe abgelehnt, wir haben genug, wir brauchen nichts. War aber genug. Und der Herr stellt sich vor, als der, der die Wahrheit sagt, der der Ursprung aller Dinge ist, Amen, wahrhaftiger Zeuge, Anfang der Schöpfung Gottes. Und in dieser Diagnose, da wird Tacheles geredet. to the complacent church, an die selbstgefällige, zufriedene, von sich selbst eingenommene Gemeinde. Kein Wort des Lobes, nicht, weil der Herr nicht loben will. Manche Leute gucken ja auch nur wie der Schäferhund in einer Predigt, wo verspricht er sich, was sagt er falsch, und müssen das dann nachher auch feststellen, notieren und vielleicht sogar irgendwo Buch darüber führen. Man darf ruhig mal einen Fehler sagen, ist doch gut. Weil ich habe mir jemand was gesagt und da habe ich gedacht, das ist aber jetzt auch starker Tobak, aber recht hat er. Aber recht hat er. Aber wenn das Ihre Passion ist, dass Sie sagen, ich will mal gucken, was heute wieder alles daneben ist, dann wissen Sie nicht, was Verkündigung des Wortes Gottes bedeutet. Sie haben es mit Gott zu tun. Vergessen Sie den Menschen. Vergessen Sie die Menschen. Prüft sie anhand der Schrift. Aber wenn Sie nicht so in einer Versammlung sitzen, dann stimmt sowieso Ihre Herzenshaltung nicht. Das ist manchmal nicht so leicht. Man hat ja mit dem Priestergewändern, neben, dass man alttestamentliche Dinge fortsetzen wollte und Akademiker mit dem Talar und so. Aber es war auch der Gedanke, die Individualität und die Persönlichkeit des Verkündigers des Verbum Dei sozusagen zu egalisieren. Es ist egal. Da steht einer, den Gott jetzt beauftragt hat, wie auch immer. Die göttliche Diagnose an diese selbstgefällige Zufriedene. Sie glaubt, sie ist ganz oben und der Herr sagt, oh weia. Genau das Gegenteil. Arm statt reich, statt schön gekleidet, nackt, statt sehend blind. Und alles spielt ja auf diese Banken, auf diese medizinische und auf dieses textile Zentrum an. Und dann sagt der Herr, kaufe von mir das Gold des Glaubens, und dann, dass du wirklich sehen kannst und dass du mit den Kleidern der Gerechtigkeit kaufen nach Jesaja und Jeremia heißt nicht wirklich etwas dafür geben, außer Gott darum bitten. Es heißt geschenkweise annehmen. Das ist der biblische Begriff hier. Arm trotz materiellem Reichtum, blind trotz phrygischer Augensalbe, nackt trotz schwarzer Tunika. Es gibt eine Riesendiskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. In den eigenen Augen war man ganz viel, in den Augen Gottes nicht. Und jetzt kommt was ganz Wunderbares. Jetzt sagt der Herr nicht, weißt du, das verachte ich total. Ich meine, Gott liebt nicht unsere Sünden und wir sollten auch unsere Sünden nicht kultivieren und damit hausieren gehen. Aber besonders liebt er nicht den Stolz und den Hochmut. Ein zerknirschter Sünder, der immer wieder fällt, bitte, das ist jetzt ein gefährlicher Satz, aber Sie wissen, wie ich es meine, hoffe ich, ist für Gott nicht so ein Problem wie ein stolzer, selbstgerechter Mensch. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist die Ursünde, die zu glauben, ich bin autark, ich bin unabhängig, ich brauche Gott nicht, ich kann schon, ich komme schon zurecht. Auch der Glaube, Gott hat einen Anfang gemacht, nun werde ich vollenden. Da gibt es ja lehrmäßig, ganze Richtungen haben das so kultiviert. In Philadelphia, ich kann nichts, ich bin ohne dich nichts, aber in dir bin ich alles. Lau, das spielt auf die Wasserversorgung an, wo sie aus zwei unterschiedlichen Aquädukten in Laodicea kaltes und warmes Wasser zu ungenießbarem Wasser vermischt haben, das dann ausgespien wurde. Ein Ausleger im angelsächsischen Raum spricht vom Spirit of Proud Independence, das heißt der Geist der stolzen Unabhängigkeit. Der Geist der stolzen Unabhängigkeit. Und jetzt, was sagt der Herr? Ich habe gesagt, es ist eine Sünde, die er besonders hasst, aber nicht den Sünder. Ich rate dir, Gott will diesen Mann, so sagt Bengel in seinem Gnomon, Gott will diesen Mann, also den Gemeindeleiter und damit auch die Gemeindeglieder, nicht zwingen. Er will ihn mit der GSG 9 der Liebe erobern. Öffne dir meine Tür. Kehr um. Geh durch das Tor des Lebens. Volle Rehabilitation ist möglich. Wir sehen das nachher an der sogenannten Sieger-Überwinder-Verheißung, die ja nichts anderes ist, als sich an den Sieger Jesus zu hängen. Egal was war und egal was schon alles an Zeit verloren ist, wenn du umkehrst, kannst du mit mir auf dem Thron sitzen und an dem Thron meines Vaters. Also Laodicea war ja neben dem Kolosserbrief die Gemeinde, die den Kolosserbrief, neben den Kolossern und den, fällt mir jetzt nicht ein, es waren drei Gemeinden, egal, den Kolosserbrief empfangen hat in den 60er Jahren. Und was für eine geistliche Höhe. Und dann 30 Jahre später, was für ein geistlicher Tiefstand. Und der Herr sagt jetzt nicht, also bei euch ist Hopfen und Malz verloren, kann da vergessen, sondern wenn du jetzt meine Diagnose akzeptierst, dich in meinem Licht siehst und wahrnimmst und konsequent zum Leben umkehrst, zu mir, dem Fürsten des Lebens, durch das Tor des Lebens gehst, durch Umkehr, dann kannst du noch durch die Gnade Gottes die höchsten Höhen erreichen. Genau genommen ist damit dieser schroffe und harte Brief ein Liebesbrief, ein Liebesdienst. Manche Liebe tut weh, so wie der Arzt manchmal wehtun muss. Es gibt ja eine Therapie, da denkst du, will der mich heilen oder will der mich umbringen? Beim Zahnarzt kriegt man auch manchmal Zweifel. Irgendwie beschleicht mich manchmal den Gedanken, der hat noch Freude dran, dass er am Nerv ist. Ist natürlich Quatsch, aber er will helfen. Er will helfen, aber wenn er helfen will, muss er wehtun. Und so haben wir gegen die Arroganz und diese Lauheit den klopfenden, wartenden, demütig vor der Tür stehenden, bittenden Herrn. Jesus brennt darauf, aus Liebe Gemeinschaft zu haben. Aber er kann nur Gemeinschaft haben, wenn die Realität akzeptiert wird. Wen ich liebe, den strafe ich und weise ich zurecht, aber weil ich ihn liebe. Also der Ruf zur Umkehr. Laodicea ist das Modell für den lauen, verweltlichen Erkenntnischristen, der sich völlig überschätzt und stolz auf andere herabblickt. Da würde ich mal mutig sagen, das ist etwas, was auch in unserer Vergangenheit, vielleicht auch manchmal noch Gegenwart, gar nicht so selten anzutreffen war. Wie wir haben gesagt, dass man etwas Besonderes ist, dass man sozusagen auf die anderen runterblicken kann. Und die wüssten ja nicht und die hätten ja keine Klarheit und so. Das ist Laodicea-Wesen. Natürlich denke ich auch beim einen oder anderen, danke Herr, dass du uns hier Licht gegeben hast. Zum Beispiel in der Israel-Frage. Aber es ist kein Grund, stolz und überheblich zu sein. Ich denke an meine Brüder in Nigeria oder in anderen Verfolgungsländern, die für den Namen Jesu ihr Blut geben, aber von diesen Dingen gar keine Ahnung haben. Und da will ich mich überheben. Laodicea kann auch übersetzt werden, die Volksgerechte, die, die allen Recht gibt, es allen Recht machen will und damit für nichts mehr steht. Ich denke auch hier wieder an unsere verweltlichten Kirchen, die EKD, die Avantgarde des Zeitgeistes, wo man sogar immer mehr eine Feindschaft gegen die Philadelphia-Christen pflegt, gegen die Wortchristen, gegen die Frommen, die Engen, die Buchstabenchristen, wie sie gern dann auch bezeichnet werden. Es ist der geistliche Zerfall kirchengeschichtlich der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Es ist die nächste, übernächste, überübernächste Generation, die oft nur starr an der Tradition festhält und manchmal einfach nur noch zum Sozialprojekt abgestiegen ist. Voll von Liberalität und Verweltlichung erfasst. Man orientiert sich in den Gemeinden an den Unterhaltungswünschen der Masse und ihrem Bedürfnis. Das ist volksgerecht. Volks, so wie das Volk es gern hätte. Man ist blind für die Reichtümer des Wortes Gottes. Denken Sie mal an den Unterschied zu Philadelphia. Man pflegt dieses Wort nicht, man liest dieses Wort nicht, man macht alles Mögliche, nur nicht Bibelstudien. Man will weg von Wort und Lehre, man möchte unterhalten werden, man möchte in der Welt ein Faktor sein und man möchte viel Spaß in der Gemeinde haben. Es werden gewaltige Projekte begonnen, aber es ist allzu oft Heu, Stroh und Stoppeln als Baumaterial und kann dann doch nicht bleiben. Aber ich habe schon gesagt, diese Gemeinde bekommt dann, wenn sie umkehrt als Wunder der Liebe, eine wunderbare Verheißung. Wer sich an den Sieger Jesus hängt und so siegen kann, wer überwindet durch den Überwinder, auslegen gelesen, dem werde ich geben, sich mit mir auf den Thron zu setzen. Was für eine Verheißung. Also ich will zum Schluss kommen und fragen, na ja, wo finden wir uns jetzt wieder? Es ist ja nicht damit getan, dass man feststellt, was bei den anderen schräg ist, sondern der Geist Gottes überführt uns von Sünde. Nicht von der Sünde des Banknachbarn oder der anderen Gemeinden. Ich mag nicht dieses Schimpfen und Herabblicken auf andere. Sicherlich muss man manche feststellen, um der Wahrheit willen. Etwa dieser Tage habe ich mit Kurt Schneck hin und her geschrieben, weil er vielleicht an der prophetischen Woche auch über die Worthaustheologie sprechen will. Darüber muss man sprechen, da muss man die Herde warnen, das ist klar. Da geht es aber nicht um einzelne Menschen. Aber im Allgemeinen redet der Herr zu uns. Wo bin ich jetzt? Stolz, überheblich, selbstgefällig, auf andere herabblickend? Das merkt man beim Umgang, das merkt man wirklich beim Umgang, ob einer von unten oder auf Augenhöhe kommt oder von oben. Und glaubt, er weiß alles besser, er kann alles besser und mit ihm wird die Weisheit aussterben. So gibt es in der Gemeinde eine ganze Reihe. Und das ist schade. Wir brauchen einander. Schauen Sie sich doch mal die Palette an. Sie können doch heute, Sie können Predigten hören von der halben Welt, was von der ganzen Welt, aus der Kirchengeschichte, Sie können es nachlesen und so. Ja, was glauben wir denn, wer wir sind? Wir brauchen Jesus, sonst gehen wir in die Irre. Wir brauchen Jesus. Und ohne ihn können wir nicht und ohne ihn wollen wir nicht. Und das ist unser Zeugnis. Unser Zeugnis ist nicht, guck mal her, was ich für ein toller Hecht bin. Unser Zeugnis ist, guck mal, was unser Herr toll ist. Guck mal, wie Jesus ist. Schau ihn an. Also wir können uns fragen, welchen Weg wir gehen. Wie sehr wir an uns glauben, ob wir, was die Abgrenzung zu unguten Beziehungen und Weltverhältnissen betrifft, nicht ganz schön ins Eiern gekommen sind, kompatibel geworden sind, blind sind. Nun, die Therapie ist einfach. Im einen Fall, bleib dran, bleib drunter, halt durch, Blick aufs Ziel. Ich weiß um alles, ich bin bei dir, ich trage dich durch, ich vollende dich. Im anderen Fall, kehr um. Alles ist wieder möglich. Es kann werden wie früher. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber ich kann dir die Wahrheit aus Liebe nicht ersparen. Und jetzt muss ja nicht immer so krass sein. Man kann auch eine Mischform haben. Man kann ein Laodicea sein in bestimmten Bereichen und ein Philadelphia. Vielleicht sagt der Herr in einem Bereich, weiter so, bleib dran. In dieses Werk habe ich dich gestellt, an diese Arbeit. Und im anderen Bereich sagt er, so geht es überhaupt nicht. Muss ja nicht immer rein so in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und da können wir Gott mal fragen, ich mache das oft, was läuft schief? Was gefällt dir gar nicht? Wo liege ich völlig daneben? Was ist gut? Und Gott redet, Gott gibt Antwort. Ich würde völlig in die Irre gehen, Sie auch? Ohne den Herrn. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in deiner Liebe durch dein Licht aus Liebe Klartext redest, dass du Mut machst, dass du das Schwache, das Elende, das Gebeugte, das Gedemütigte, das am Boden liegende stärkst, dass du den Schwachen Kraft gibst, aber dass du auch den Starken und den Stolzen und den Hochmütigen widerstehst, um sie letztendlich auch auf den Weg des Lebens zu führen. Auf dich ist Verlass und deinen Namen wollen wir rühmen, deinen Retternamen ausrufen. Auf dein Wort ist Verlass, dein Wort ist Wahrheit. Und das schenke uns persönlich und auch als Gemeinde, dass wir diese Gnade bekommen der Korrektur, wo es sein muss, und diese Gnade am Wort und an dir zu bleiben, wie es dir gefällt. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.